Es ist jetzt 8 Uhr, ihr gehört jetzt dann die Sendung «Entwicklungspolitik und Sexismus», das Gespräch mit Edith Schlaffer und Cheryl Benoit.
Im Studio sind wir bald eine Runde von Frauen, der Claudia und Martine von Zürich und der Edith und der Cheryl von Wien. Die Edith und Cheryl sind im Moment noch nicht da, aber die kommen nächstens. Die haben wahrscheinlich jetzt Flügel und fliegen durch Zürich zu uns im Lura. An der Technik ist der Marina. Cheryl Bernhard und Edith Schlaffer sind Sozialwissenschaftlerinnen. Sie sind für eine kurze Zeit in Zürich und wir haben das Glück, dass sie zu uns kommen, also ich hoffe es fest, und dass wir sie für das Gespräch können schnappen. Sie haben recht ein Programm, aber ich glaube, sie kommen schon. Die Musik, die zwischendurch läuft, ist von der Lindsay Cooper aus der Platte Rex und von der Carla Bley und der Titel von der Platte ist Tropic Appetites. Ich sage während des Gesprächs die Musik nicht mehr an, weil das bricht dann ständig. Aber ich erzähle jetzt noch gleich ein bisschen über die Musik. Der Platte Rex ist Musik zu einem Film über Näherinnen in London im letzten Jahrhundert. Und die Platte von der Carla Bley, Tropic Appetites, habe ich gedacht, das passt noch gut zu der Sendung Lust auf die Tropen. Und das Thema von unserem Gespräch kreist um Entwicklungspolitik und Sexismus. Edith und Cheryl sind Autorinnen von verschiedenen Büchern. Ich gebe mal einige an. Die ganz gewöhnliche Gewalt in der Ehe ist eines. Das ist in 1978 erschienen, als Untertitel Texte zu einer Soziologie von Macht und Liebe. Und das andere Buch, Der Mann auf der Straße, über das merkwürdige Verhalten von Männern in ganz alltäglichen Situationen. Das ist 1980 erschienen. Anfangs Februar ist ihr neuestes Buch rausgekommen, Die Grenzen des Geschlechts, Anleitungen zum Sturz des internationalen Patriarchats. Claudia und ich haben das Buch gelesen und möchten Cheryl und Edith in dem Zusammenhang einiges fragen. Wir haben vorgesehen, dass ab 9 Uhr ein Telefon offen ist für Hörerinnen und Hörer und die Nummern geben wir dann später durch. Jetzt zum Überbrücken kommt ein Stück von Fred Frith, Some Clouds Don't. Claudia und ich haben gedacht, dass wir zusammen über das Buch reden werden, also wie es auf uns gewirkt hat. Also ich sage nochmal den Titel vom Buch, «Die Grenzen des Geschlechts» von Cheryl Bennard und Edith Schlaffer. Es ist ein Buch, das recht unter der Haut einfällt. Das Hauptthema ist eigentlich Gewalt gegen Frauen in der Dritten Welt. Und ich habe recht im Anfang immer wieder schnaufen müssen und dann weiterlesen. Aber es hat mich dann wirklich recht reingezogen und gepackt. Und ich habe es sehr gern dann in einer durchgelesen. Und was mir unheimlich eingefallen ist, wenn ich jetzt an unsere Situation als Frauen hier in Zürich, Mitteleuropa, denke und dann an meine Situation von Benachteiligung, also ich meine nicht ich persönlich, sondern ich als Frau, und dann an Gewalt gegen Frauen denke, dann kommt mir so eine ganze Reihe im Sinn: Anmacherei, sexistische Werbung, Vergewaltigung, ungleicher Lohn für gleiche Arbeit, Erziehungsmisere, Abwesenheit von Frauen in allen wichtigen politischen Gremien etc., ungleiche Bildungschancen. Also das kommt mir alles im Sinn. Aber an dem Punkt höre ich oft zu denken. Also das ist ganz deutlich gewesen bei einer Frauensendung, welche wir gemacht haben über Gewalt gegen Frauen, dass all das ist uns im Sinn gekommen, aber wir haben aufgehört zu denken bei Europa. Gewalt gegen Frauen in Europa ist aber nicht unabhängig von der Situation der Frauen in der Dritten Welt. Und das ist mir ganz eingefallen, wo ich das Buch gelesen habe. Also die Verbindung von Frauen in Europa und Frauen in der Dritten Welt. Und vielleicht wäre es gut, Claudia, wenn wir so die Länder, welche als von woher sie das Material nehmen, vor allem Indien, wo Hinduismus ist, und Islam.
Afghanistan zum Beispiel.
Ja, das
Pakistan.
Das sind eigentlich die Schwerpunkte, welche sie haben. Ja.
Also, was ich fast das Zentralste finde an dem Buch, oder was die zentralste Aussage war für mich, ist, wie sie zeigen, dass Frauen sich spalten lassen. Und zwar, sie zeigen auf, wie Männer, auch wenn sie noch so unterschiedliche Interessen haben oder die einen Männer die anderen ausbieten, in Bezug auf Männerinteressen solidarisch sind miteinander und die Männerinteressen eben nicht verraten und wie die Frauen das nicht zustande bringen. Und sie zeigt das anhand von der Frau im Islam, zum Beispiel anhand von dem, dass sie mit drastischen Beispielen beschreiben, wie die Frauen abgeschieden leben, wie sie jung verheiratet werden, so mit 13, teilweise noch jünger. Also ich wollte jetzt nicht gerade auf das eingehen zuerst, sondern sie beschreiben, wie die Frauen leben und zeigen, wie zum Beispiel Forscherinnen oder Frauen von da aufgrund vom Vorwurf vom Ethnozentrismus, das heisst von dem, dass man eine andere Kultur mit den eigenen Werten misst, dass Frauen darum nicht mehr fähig sind, klar Stellung zu beziehen. Und das finde ich etwas ganz Wichtiges da. Also dass man zum Beispiel in Diskussionen um Klitorisbeschneidung vielmal gehört, aber das ist doch ein Teil von ihrer sozialen Struktur. Und wenn man darauf einwirkt, dann nachher weil die Ehe vom Mann mit der Frau verbunden ist, weil die Frau Träger ist von der Ehe vom Mann. Wenn man das würde durchbrechen würde, dann würde die ganze soziale Struktur auseinandergehen und man muss das stehen lassen, wie es ist. Und das greifen sie an. Und sie zeigen, wie typischerweise Frauen in anderen Kulturen, gerade wenn sie zum Teil auch so rigide, in so rigide Traditionen hineinleben, wie die Frauen die sind, die Traditionen weiter erhalten müssen, während die Männer in die Entwicklung einbezogen werden. Und dann können die Männer oder die Leute aus unserer Zivilisation und die Männer von dort können darauf pochen, auf die Tradition, die man erhalten muss, auf die eigene Kultur. Aber wer die Trägerin davon ist, das ist immer die Frau, die mit dem zurückgebunden wird. Und das ist einem viel zu wenig bewusst.
Man kann das auch konkret, also das kommt im Buch sehr viel konkrete Angaben, dass es selbstverständlich ist, dass der Bube im Schul geht, aber dass Mädchen vom Bildung ferngehalten werden. Aber das, was du vor allem angesprochen hast, ist alle Argumente, welche aufgebracht werden, wenn wir Frauen hier in Europa Sachen, welche uns in der Drittwelt entsetzen, wenn wir das anprangern, mit welchen Argumenten wir dann zu rechnen haben und dass es deswegen auch so ganz schwierig ist, um Solidarität herzustellen. Also schon ist ganz schwierig, Solidarität zwischen uns Frauen in Europa und Frauen in der Drittwelt. Aber dann auch ist sehr wichtig im Buch, wie sie aufzeigen, dass die Solidarität unter den Frauen selber, welche in der ganz schwierigen Situation leben, auch verhindert wird. Und wie eine Gesellschaft mittels Hierarchien strukturiert ist und diejenigen, welche unter an der Hierarchie sind, das sind die Frauen. Aber auch unter den Männern sind Hierarchien. Und das soll ja so bleiben. Also es gibt jene ungleichen Männer.
Aber sie finden ihre Solidarität durch das, dass die Frauen die unterste Ebene von dieser Hierarchie darstellen.
Ja. Also sie können sich immer noch besser fühlen. Ja. Und ein Satz aus ihrem Buch ist, Hierarchien auf der Grundlage des Geschlechts sind die absolute Grundlage der gesellschaftlichen Organisation. Und die Frauen werden ausgeschlossen aus der Öffentlichkeit, welche die Männer haben. Also im Islam ist das ganz deutlich, die Frau gehört im Haus. Sie kann nicht einmal im Garten am Sonne, wenn ihr Ehemann oder Brüder von ihrem Ehemann im Garten ist. Die können zünneln im Garten. Aber das ist für sie alles verboten. Bildung, das haben wir schon gesagt, dass Mädchen fast keinen Zugang zur Bildung haben. Und auf dem Merit sind sie nur husch-husch zehen und müssen sofort wieder im Haus verschwinden. Und jetzt, dass die Frauen so ausgeschlossen werden von der Männeröffentlichkeit, das unterstreicht die Gemeinsamkeit von ungleichen Männern. Also es ist eigentlich eine Wiederholung von dem. Also Männer können sich dann solidarisch fühlen. Und sie können immer das Gefühl haben, sie haben noch mehr Rechte als Frauen. Und dann, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist die Funktion von der Gewalttätigkeit gegen Frauen in deren Zusammenhang. Also Gewalttätigkeit gegen Frauen hat neben dem Effekt, dass Frauen eingeschüchtert werden und dass man Frauen mittels Gewalt beherrschen kann, haben sie noch eine ganze Reihe von Nebeneffekten für die Männergesellschaft. Männer zeigen ihre Macht als Demonstration, indem sie Frauen misshandeln. Aber die Botschaft von deren Bedrohlichkeit richtet sich an ihre eigenen Geschlechtsgenossen. Und deren Botschaft heisst, komm ihr ja nicht in die Quere, seht, wie gefährlich ich bin. Also die Misshandlung der eigenen Frau ist eine Solidaritätsbotschaft an die Männergruppe und auch ist noch wichtig, also nach Cheryl und Edith, dass die Männer immer wieder andere Männer zeigen wollen, ja gut, ich bin jetzt schon mit dieser Frau zusammen, in der Nacht bin ich mit ihr zusammen, aber ich benutze sie, jedoch gehöre ich zu euch. Ich gehöre nicht zu ihr, ich gehöre nicht zu den Frauen, sondern ich gehöre zu euch Männern. Und das vermittelt der Mann seinen Freunden. Und er steht auch sehr stark unter Gruppendruck, das zu tun. Mhm. Also wenn ein Mann seine schwangere Frau zum Spital bringt, also das ist im Buch ein Beispiel aus Saudi-Arabien, und es ist ihn, er lebt mit der Frau mit, es ist, er möchte sie begleiten, es ist schon ganz Besonderes, dass er sie im Taxi begleitet, aber er geht nicht aus dem Taxi raus, er bleibt im Taxi, er bringt ihr nicht ins Spital, weil von anderen Männern könnte das aufgefasst werden, dass er ein Schwächling wäre. Mhm. Also Männer zeigen auch nicht ihre Zuneigung. Wenn sie ihre Zuneigung spüren, zeigen sie das ja nicht ihre Frauen. Also so stark ist der Druck.
Oder ein Beispiel ist auch, wie in Indien Frauen eben jung verheiratet werden, das sind noch Mädchen. Zwischen 10 und 13 so. Und sie werden nicht aufgeklärt, sie wissen nicht, um was es geht. Mhm. Sie werden als Mädchen behütet. Und am Hochzeitstag kommen sie mit dem Mann zusammen, den sie nicht kennen.
Und sie sind ganz jung.
Sie sind jung. Der Mann ist etwa 25 bis 30, manchmal noch älter. Er ist darüber aufgeklärt, er weiß, um was es geht. Also das ist schon mal das macht Gefehl, wo auf die Art institutionalisiert wird. Dann in der Hochzeitsnacht ist es wichtig, dass die Frau Jungfrau ist und dass der Mann sie nimmt quasi. Und es ist, also man kann sagen, die Hochzeitsnacht ist eigentlich Vergewaltigung. Und er muss nachher seinen Freund in dieser Männergruppe genau beschreiben, wie das war. Mhm. Und das ist genau der Mechanismus. Er muss ihnen beschreiben, wie sie verschüchtert in den Necken gerannt ist und brüllt hat und so weiter. Und er sie eben trotzdem gepackt hat. Und das ist der Mechanismus, der über die Frau den Männern zeigt, die Männer sich untereinander beweisen, dass sie nur Männer sind. Das ist ganz grauenhaft.
Und was Sie ansprechen in einem Kapitel, ist, dass, also Sie interpretieren dieses Verhalten als eine unterdrückte Homosexualität unter den Männern. Also dass die Homosexualität abgewehrt, unterdrückt, sehr stark unterdrückt, also es ist tabu, ist verboten. Aber irgendwie muss das rauskommen. Und dass sie über das Erzählen miteinander, übereinander erzählen, über ihre sexuellen Erfahrungen mit Frauen, dass sie auf dieser Art ihre Homosexualität ausleben können. Also nicht ausleben können, aber irgendwie einen Weg finden. Und was dabei auf der Strecke bleibt, ist die Frau. Hm. Und das ist im Buch auch, wie ich ein Heiratsalter von Mädchen weltweit zurück, aber also das Mädchen immer jünger heiratet. Und was du schon gesagt hast, dass sie keine Ahnung haben von Sexualität und gerade die erste Periode hatten. Und im strengen Hinduismus ist es so, dass ein Mädchen ab ihrer ersten Menstruation ständig schwanger sein muss, weil ein nicht befruchtetem Ei wäre ein Embryoverlust. Und das Körper von Mädchen ist eigentlich noch gar nicht ausgewachsen. Also sie hat ihre erste Menstruation und ist ab dem nonstop schwanger. Und 16 Kinder, das ist keine Ausnahme. Und da sind noch mehr so konkrete Sachen, beschreiben sie im Buch. Und erklärt damit, warum eigentlich Frauen weniger Lebenschancen, kürzer leben wie Männer. Das ist auch mit der Nahrung so.
Mm, dass die Männer essen zusammen und die Frauen kommen die Reste über. Und in einem guten Haus hat es natürlich genug zu essen. Sie essen nachher ab den Teller der Männer. Sie kommen nicht mal frische Teller über. Und in einem Haus von ärmeren Leuten hat es manchmal nichts mehr. Weil es absurd daran ist, dass wenn das Essen gut war, wenn die Teller leer sind, ist das ein Beweis, dass die Frauen gut gekocht haben. Gleichzeitig haben sie aber nichts mehr zu essen.
Mhm. Und auch, also das ist eine Extremsituation, beim Hungersnot zeigt sich, wie der Nahrungsmittelverteilung wie das funktioniert. Also bei Hungersnot wird beobachtet, in Bangladesch ist das beobachtet worden, aber auch an anderen Stellen, dass zuerst die Mädchen und die Frauen verhungern. Und das ist dann eigentlich immer so erklärt worden, dass die halt weniger stark sind wie Männer. Bis dann in Bangladesch man wirklich gesehen hat, dass es nicht ist, dass Frauen und Mädchen weniger widerstandsfähig sind, sondern dass bei extremer Nahrungsknappheit Männer und Buben das Wenige, die vorhandene Nahrung kriegen. Also wenn es ganz wenig gibt, dann kriegen Frauen und Mädchen nicht mehr. Und auch bei medizinischer Versorgung ist ganz deutlich, dass Mädchen seltener geimpft werden wie Buben. Und noch mehr in dem Zusammenhang von medizinischer Versorgung, dass Frauen im Islam, die sind sehr häufig an TBC erkrankt, aber infizieren sich selber auch immer wieder mit ihren Tüchern, ihren Schleier, welche sie nicht können waschen. Und Männer können frisch, fröhlich in Verrussen laufen. Aber Frauen leben in ganz kleinen Räumen, mit, also in der Küche, wo sehr viel Rauch, also extrem ungesund. Und das sind eigentlich alles so Beispiele, wie Frauen eindeutig benachteiligt sind. Also das mit dem Heiratsalter, das haben wir schon gesagt, dass im Islam Mädchen zwischen 11 und 15 verheiratet werden und dass sie dann bald ihr erstes Kind kriegen, dass die Kindersterblichkeit sehr hoch ist.
Machen wir.
Doch, finde eine gute Idee, hast du gemeint.
Ja, machen wir ein Stück Musik.
Ja, und wir könnten vielleicht ein langes Stück nehmen. Gut, nehmen wir das Stück, was du bereit gemacht hast.
No rest, stitch Which goes the needle, let's double make the virtuous fall stitch. Goes the needle, on what they and their lives depend, the pay is so much cut down that death creeps in and there's an end. Stitch goes the needle.
Thank you.
haben es jetzt gerade noch schnell besprochen. Jetzt, wir wollen als nächstes Mal das Beispiel vom Chador aufgreifen, um zu zeigen, auch was Sie mit dem Buch meinen, Edith Schlaff von Cheryl Benard. Sie kritisieren eben, dass man Traditionen von Frauen in anderen Kulturen sich nicht getraut anzugreifen, aus Angst, man werde als ethnozentrisch abgestempelt. Und der Chador hat ja in der Frauenbewegung auch und in vielen Zeitschriften Diskussion gegeben, ob wir jetzt da dagegen sein können oder nicht. Ich habe in einer Zeitschrift aus dem 1980 vom DEH über Entwicklungshilfe von Frauen einen Artikel gesehen, wo das genau so beschrieben wird, wie sie es kritisieren, von einer Frau, die sagt, dass man die Stellung von der Frau im Islam und sie nimmt zum Beispiel eben Iran nicht dürfen beurteilen, weil sie, also, wartet mal. Nein, ich muss mich kurz fassen. Also es geht darum, dass man Kulturen eben muss stehen lassen. Und sie nimmt als Beispiel auch den Chador, wo sie sagt, dass sie das drückt ein Engagement aus gegen Amerika. Und sie beschreibt auch konkret, was das heisst für die Frauen. Die angemessen verhüllte Frau kann sich mühelos frei bewegen, was ihr auch dank dem Schleier das Gefühl der Freiheit vermittelt. Verschleiert wird die Frau leicht als solche erkannt, als eine unter allen anderen. Durch diese Vereinheitlichung wird auch ihre Integration in die Gesellschaft gesichert. Beachtet sie in ihrer Kleidung die Regeln des Anstandes, wird ihr im Allgemeinen auch Respekt erwiesen. Das ist ja interessant, dass die Frau, die das schreibt, sagt, es werde das Gefühl der Freiheit vermittelt, sie können sich frei bewegen. Das ist ja auch eine Wertung, wo man sich fragt, woher sie die hat, wo ja nicht weiss, was das heisst, mit dem Schleier leben. Und sie sagt dann noch, und das ist eben typisch, der Begriff der Freiheit ist kulturbedingt. Wahrheit und Genauigkeit unterscheiden sich von einer Kultur zur anderen. Und das ist ja genau der Diskussionspunkt. Und es geht darum, dass man meiner Meinung nach, dass man eben nicht meint, man müsse definieren, was Freiheit und was Glück ist, sondern dass es eben darum geht, dass man sagt, was nicht dazugehört. Und wenn man sich auseinandersetzt mit dem, was das kann bedeuten, der Chador, abgesehen vom Engagement, wo eventuell auch drin ist, einmal abgesehen von dem, was das für eine Isolierung ist von der Frau, dann ist das ein Teil von ihr, der auf eine extreme Art eingeschränkt wird. Und wenn man sich ja mit Formen von anderen Kulturen befasst, dann geht es darum, dass man eben die Menschenrechte und die Frauenrechte noch beurteilen kann und nicht tut, als könnte man die überhaupt nicht mehr beurteilen, weil man überhaupt kein Kriterium abgeben kann. Thank you.
Wir greifen nochmal auf, wie die Frau im Islam lebt. Und dafür gibt es den Begriff Burda. Und das trifft auch für Indien zu. Und Burda heisst Wegsperrung von Frauen oder Abschiebung der Frau von ihrer Umwelt. Also das ist das Überbegriff. Und vorher haben wir über Chador geredet und Chador heisst so viel wie Vorhang. Und also Chador, das ist der Schleier. Und wenn man sich jetzt vorstellt, eine Frau ganz eingehüllt in Tücher und ein Schleier, im Extremfall gibt es sogar nur Gitter, wo sie durchschauen kann, wie ungesund das eigentlich ist. Und das haben wir vorher schon gesagt, wie oft Frauen TBC haben. Aber es gibt noch mehr. Der Chador verrutscht ständig und sie ist immer in Angst, dass ja der Chador richtig sitzt. Weil, wenn der Chador verrutscht ist, das ist ein Grund, dass sie sofort getadelt wird, im Extremfall, dass sie geschlagen wird. Und so eigentlich die Frau lebt immer in einer Angst, etwas nicht richtig zu machen. Also ein Satz aus dem Buch ist, dass Weiblichkeit untrennbar mit Scham gekoppelt ist. Also immer irgendwie kann es sein, dass sie etwas nicht in der Ordnung macht. Und jetzt die Folge von der Abtrennung, also der Abschiebung vom Frau im Haus. Das ist nicht nur gesundheitlich, was Krankheit betrifft, sondern auch psychisch. Und dafür gibt es ein Wort in der Fachsprache Sensio.